Normalerweise kommst du, Brigitte, ja einmal mit stapelweise Papier da ins Aufnahmestudio mit Anklageschriften, Urteil, Dispositiv, Gutachten. Heute ziehe ich mit. Ich habe auch etwas an Papier mitgenommen. Weil ein Leitartikel, den du über den Luca Russo in der Republik geschrieben hast, füllt 40 Seiten. Um das zu erzählen, brauchen wir ein bisschen Zeit. Wir besprechen heute den Fall von Luca Russo über zwei Folgen zuerst. Und dann, wenn es klappt, gehen wir für eine dritte Folge mit dem Justizpodcast ins grösste Gefängnis der Schweiz, in die Böschweiss, und reden dort direkt mit jemandem, der seit bald 10 Jahren im Gefängnis sitzt. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Jürlimann. Wenn der Luca Russo in die Vergangenheit reisen könnte, würde er wohl als erstes den 14. August 2016 ansteuern und dort den Lauf der Dinge ändern. Das schreibst du, Brigitte, in deinem Text über den jungen Mann, den du Luca Russo nennst. Es ist ein Pseudonym, also er heisst eigentlich anders. Der 14. August 2016. Was ist denn passiert?
Das war ein Street Parade Samstag in der Stadt Zürich. Ein riesen Mega-Event. Und in diesem Jahr, im August 2016, hat die Polizei gut 900'000 Besucherinnen und Besucher gezählt, die an diesem Mega-Spektakel teilgenommen haben. Auch der Luca Russo war an der Street Parade, zusammen mit Kumpels, mit einer Clique. Und sie sind bis spät in der Nacht oder bis in der frühen Morgenstunde unterwegs gewesen am Zürcher Seebecken, wo es dann eben zu einem Zwischenfall, zu einem Ereignis gekommen ist, wo er sich wirklich bis heute bitterlich wünscht, es wäre nicht passiert.
Also ein riesen Festvolk unterwegs. Irgendwann, kurz nach Mitternacht, ist es zu dem Ereignis gekommen. Was ist passiert?
Es hat eigentlich relativ banal angefangen. Es sind so zwei Cliquen aufeinander geprallt, hässig geworden. In der Anklageschrift und in den Urteilen, die es gibt, zu dem Zwischenfall ist gestanden, dass Cliquen von Luca Russo zwei Frauen angemacht haben. Blöd angemacht, oft angepöbelt, blöde Sprüche. Und die Frauen sich das nicht haben gefallen lassen, haben gesagt, man soll sie bitte in Ruhe lassen, sind weggelaufen. Und eine von diesen beiden Frauen hat dann irgendwann mal Luca Russo eine Ohrfeige versetzt, weil der auch oft Teil war von dieser blöden Männeranmache. Und mit dem ist dann die Auseinandersetzung eskaliert. Also der Luca Russo und Leute aus seiner Clique sind hässig geworden, sind zunehmend aggressiv geworden, haben die Fäuste eingesetzt. Und dann hat es andere Passanten gegeben, die sich eingeschaltet haben, die auch diesen Frauen haben wollen helfen. Und ja, was mit Fäusten und Schlägerei angefangen hat, hat am Schluss damit geendet, dass der Luca Russo ein Messer gezückt hat. In der Anklageschrift ist gestanden, Klingenlänge ungefähr 12 cm und gegen zwei von seinen Widersacher eingestochen hat.
Gegen Frauen?
Nein, nicht gegen Frauen. Die haben sich entfernt und die Frauen sind nie mehr Teil gewesen vom Strafverfahren. Ich glaube, die hat man gar nie mehr gefunden, wo man das aufgearbeitet hat, was dort passiert ist. Es sind dann andere Männer gewesen, die diesen Frauen haben wollen helfen. Und der Luca Russo hat sich vor allem von zwei französischen Street Parade Besucher besonders provoziert gefühlt. Es ist zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen mit den beiden französischen Männern. Und er hat dann schlussendlich mit seinem Messer wirklich mit voller Wucht gegen den Oberkörper von diesen beiden französischen Männern gestochen.
Mhm. Wo eingegriffen sind, also er hat sich provoziert gefühlt oder vielleicht haben sie auch die Frauen wollen schützen, die belästigt worden sind. Auf jeden Fall hat es die Auseinandersetzungen. Wie ist es ausgegangen?
Die beiden französischen Männer sind schwer verletzt worden. Man kann wirklich von Glück reden, dass sie die Messerattacke überlebt haben. Sie mussten sofort ins Spital eingeliefert werden. Sie mussten beide sofort operiert werden. Der Luca Russo hat ihnen in den Oberkörper gestochen. Also es hat Gefahr bestanden, dass Organe verletzt werden, dass es zu Herzverletzungen kommt. Man muss sagen, am Ende des Tages ist es wirklich ein Glücksfall, dass sie nur schwer verletzt worden sind. So wie ich es in den letzten Urteilen gelesen habe, haben die beiden Opfer keine bleibenden Schäden erlitten. Sie sind eine kurze Zeit in Zürich im Spital gewesen und haben dann bald wieder entlassen werden und sind zurück nach Frankreich gereist.
Also es sind verschiedene Leute beteiligt gewesen bei der Auseinandersetzung. Der Haupttäter, der zugestochen hat, war der Luca Russo gewesen. Was kannst du über ihn sagen?
Der Luca Russo ist an dem Tag, wo er die Messerstecherei gemacht hat, 18 Jahre alt gewesen. Das ist wichtig. Also er ist sehr jung gewesen. Man kann sagen, er ist knapp volljährig gewesen. Er hat aber ein normales Leben geführt in einer grossen Familie mit Vater, Mutter, Geschwistern. Er hat eine Lehre gemacht. Er hatte viele Freunde gehabt, ist in einer Clique unterwegs gewesen. Er hat mir später mal in einem Gespräch gesagt zu seinem Leben vor dieser Street Parade und vor dieser Messerstecherei, er hätte eigentlich alles gehabt. Das müsse er im Nachhinein sagen. Jetzt, wo er realisiert, was er alles aufs Spiel gesetzt hat mit dieser Messerattacke, jetzt merkt er, dass er ein gutes Leben gehabt hat vorher. Was ja vielen jungen Leuten wahrscheinlich nicht so klar ist, wenn man mitten drin steckt. Aber er ist gut integriert, aufgewachsen. Was man vielleicht da auch schon erwähnen muss, er hat schon vor dieser Messerstecherei an der Street Parade ab und zu ein Problem gehabt mit der Polizei oder mit dem Strafrecht. Er ist schon jugendstrafrechtlich belangt worden. Es sind so kleinere Sachen gewesen, also nicht dramatisch, so Cannabiskonsum, Sprayereien, aber also er war schon jemand gewesen, der sich jetzt nicht immer so strikt an die Regeln gehalten hat.
Hat das in der Tatnacht auch eine Rolle gespielt? Also wenn ich Street Break höre und den Vorfall, denke ich auch gerade an Drogen, Alkohol?
Absolut, ja. Das ist eigentlich unbestritten. Also vor allem auch beim Luca Russo, das ist in jedem Urteil gestanden. Er war sicher stark betrunken gewesen. Er hat mir gesagt, er habe auch gekifft an diesem Tag. Also es wird eine Mischung sein von Cannabiskonsum und Alkoholkonsum. Wie so viele auch, es war ja davon, dass alle in diesen beiden Gruppen, die aneinander geraten sind, betrunken waren. Aber das muss man klar sagen, das ist natürlich nie und nimmer eine Entschuldigung dafür. Erstens, dass man nur schon ein Messer mitträgt an der Street Parade. Das geht nicht. Das sieht er heute übrigens auch so. Finde ich interessant. Und zweitens, dass man dort zusticht, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, wo zwar die Fäuste fliegen, aber er ist doch der Einzige, der dann ein Messer gezückt hat.
Ja, du sagst schon, wie kommt man dazu? Und du hast ja auch mehrfach mit ihm geredet, mit dem Luca Russo. Wie schaut er denn auf die Abend, auf die Nacht zurück? Wie kommt er darauf, zwei Street-Parade-Besucher so schwer, fast lebensgefährlich zu verletzen?
Ich habe den Eindruck, dass er das nicht beschönigt. Also er sagt eigentlich fast in jedem Gespräch, wo man darüber redet, deutsch und deutlich, dass das die grösste Dummheit ist, die er je gemacht hat. Wie sehr er sich wünsche, er hätte es nicht gemacht. Wie sehr er sich wünsche, er hätte das Messer nicht mitgenommen. Aber dann sagt er auch, er hat es gemacht und er muss die Verantwortung dafür übernehmen. Ich habe in einem Urteil gelesen, dass das Gericht gesagt hat, er zeige aufrichtige bereue seine Tat, das nehme ich mir ernst und das glaubt man ihm auch, dass er dazu steht, dass er Einsicht und Reue zeigt. Was er ein bisschen anders schildert, und das habe ich interessant gefunden, als ich ihn das erste Mal ein bisschen ausführlicher, konkret auf die Tatnacht angesprochen habe, hat er mich wirklich fast angefleht, dass ich die Erzählung nicht wiederholen soll, dass auch er die Frauen blöd angemacht hat. Das hat ihn unglaublich gestört. Und mich hat das erstaunt, mit welcher Vehemenz er mir das erklärt hat. Er hat gesagt, schauen Sie, ich bin Teil von dieser Gruppe gewesen. Ja, ich bin betrunken gewesen. Ja, aber glauben Sie mir, ich selber habe die Frauen nicht angemacht. Das würde ich nie machen. Aber ich war Teil von dieser aggressiven, gewalttätigen Gruppe. Das gebe ich zu. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, aber es steht anders in der Anklageschrift und es steht auch anders in den Urteilen. Und er hat dann mir zur Antwort gegeben, dass er irgendwann einfach alles zugegeben hätte, weil er hätte reingestochen und alles andere sei ihm unwichtiger gewesen und zu dem steht er. Und er hätte dann nicht wollen, vor der Staatsanwaltschaft und vor dem Gericht da noch beschönigende Versionen abliefern. Aber interessanterweise im Gespräch mit mir unter vier Augen ist es ihm unglaublich wichtig gewesen, den Vorfall oder die Vorgeschichte von dem Vorfall anders darzustellen. Mhm.
Zurück zum Tatabend. Wie ist es denn nachher weitergegangen? Also die zwei verletzten Franzosen sind versorgt worden. Luca Russo, ist er geflohen?
Nein, das ist ein bisschen naiv von ihm, aber da sieht man auch mal wieder, dass er wirklich sehr ein junger und unreifer Mann war damals noch. Der Luca Russo hat sich selber verletzt, auch mit seinem eigenen Messer, weil die Kontrahenten, die sind zum Teil am Boden gefallen, also es ist recht ein dynamisches Geschehen gewesen. Und irgendwie in einer von diesen Bewegungen hat sich der Luca Russo mit seinem eigenen Messer verletzt am Arm. Und ist dann zu einem Sanitätszelt und hat sich die Wunde verbinden lassen. Und in dem Zeitpunkt ist aber schon klar gewesen, dass es zu einem schweren Gewaltdelikt gekommen ist. Die Polizei hat das gewusst. Man hat nach einem Täter gesucht und der Luca Russo ist noch im Sanitätszelt verhaftet worden. Das ist, wie gesagt, am 14. August 2016 gewesen. Und das ist darum so ein wichtiges Datum, weil das sind seine letzten Minuten in Freiheit gsi, dort im Sanitätszelt bis heute.
Also seit dem Augustabend 2016, vor 9 Jahren, bis heute ist er ununterbrochen in Haft.
Ununterbrochen im Gefängnis, nicht eine Stunde außerhalb von einer Gefängnismauer. Mhm.
Er tritt nämlich den sogenannten vorzeitigen Strafvollzug an. Kannst du erklären, was das ist?
Genau, wir müssen uns vorstellen, er ist festgenommen worden in dem Sanitätszelt an der Street Parade. Das wird wahrscheinlich inzwischen frühe Morgenstunden gewesen sein. Dann kommt er in, ich sage jetzt mal, Untersuchungshaft. Man kann noch sagen, dass es vorher noch Polizeihaft geht, aber das ist zu kompliziert. Also er kommt sofort ins Gefängnis nach so einem Verdacht. Und er hat auch alles sofort zugegeben. Also er hat nie gesagt, er sei nicht der Täter gewesen. Er hat von Anfang an gesagt, dass es sein Messer war, seine Attacke, und dass er die zwei Männer verletzt hat. Und weil er das alles zugeht, kann er die Strafe, die mit Sicherheit kommt, das ist allen völlig klar gewesen, der wird und muss bestraft, wahrscheinlich sogar streng bestraft, weil er mit dem Messer zwei Menschen sehr schwer verletzt hat. Dann kann er entscheiden oder den Vorschlag machen, dass er jetzt schon seine Strafe antritt, bevor es ein strafrechtliches Urteil gibt. Und das ist auch passiert. Er ist dann sehr früh in ein Bezirksgefängnis im Kanton Zürich gekommen und hat dort wirklich schon vor dem Strafprozess angefangen, seine Strafe abzusitzen.
Das ist ein normales Gefängnis.
Es ist das Bezirksgefängnis von Affoltern am Albis. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Im Zürcher Säuliamt. Und es ist noch wichtig, dass der Luca Russo ausgerechnet in das Gefängnis gekommen ist, weil dort hat er sich eigentlich den Umständen entsprechend recht wohl gefühlt. Er hat sich dort aufgehoben gefühlt. Er hat später vor Gericht erzählt, wenn man ihn gefragt hat, ja, wie geht's Ihnen so im Gefängnis? Das machen wir immer, wenn ein Insasse vor Gericht steht, hat er gesagt, ja, es ist eigentlich ganz in Ordnung, ich kann arbeiten, ich bin in der Schreinerei, ich kann Möbel zusammenschreinern, es gefällt mir gut, ich will unbedingt eine Lehre machen, dort im Gefängnis und die fertig machen.
Das hätte er können machen.
Das hätte er können. Er hat
also eine zweite Lehre, er hat auch bereits eine Lehre
gemacht. Er hat keine abgeschlossene Lehre gehabt. Aber er wollte unbedingt dort in dem Bezirksgefängnis die Schreinerlehre fertig machen. Und er hat vor allem auch immer wieder betont, dass man einfach auch unter den Mitgefangenen und unter den Mitarbeitern ein gutes Verhältnis gehört. Er hat das als fast schon familiäre Atmosphäre beschrieben. Und darum hat er das Gefühl gehabt, doch, das halte ich aus, das kann ich. Ich werde jetzt ein paar Jahre Freiheitsstrafe bekommen, mit dem muss ich rechnen. Aber so, wenn das so läuft, wie ich das in dem Bezirksgefängnis Affolter erlebt habe, dann werde ich das aushalten und können durchstehen.
Mhm. Es klingt irgendwie sehr, sehr schön, aber es ist schon ein Gefängnis. Er lebt dort in einer Zelle, es ist abgesperrt. Ich weiß nicht, hat es einen Mauer ringelum?
Es ist nicht sehr schön. Ich war noch nie im Bezirksgefängnis Affolter. Ich war in sehr vielen anderen Gefängnissen. Und egal wie offen und neu und modern und landschaftlich schön gelegen so ein Gefängnis ist, ich kann dir eins sagen, Boas, ich bin jedes Mal wieder unglaublich froh, wenn ich wieder rauskomme. Und mir fällt das jedes Mal so massiv ein, dass ich aus einer Tür rauslaufe, wo hinter mir zuschnappt und ich weiss, alle Leute, die jetzt drin sind, die kommen nicht raus. Ich kann jetzt heim, ich kann joggen, ich kann Freunde treffen, ich kann ein Glas Wein trinken. Das können die Leute innerhalb von Gefängnismauern nicht. Und das wird unglaublich unterschätzt. Man hört immer wieder den Vorwurf von Kuschelvollzug und diesen Insassen geht es viel zu gut. Und wenn ich das jetzt schildere, wie der Luca Russo das Bezirksgefängnis Affolter erlebt hat, ja, könnte man auch auf die Idee kommen. Aber es herrscht ganz einen strikten, strengen Stundenplan. Du kannst quasi keine Minute selber bestimmen, was du machst. Du weißt genau, wenn du in der Zelle sein musst. Du bist am Wochenende in der Zelle. Du kannst keine Freunde treffen. Du bist in einer Zwangsgruppe drin. Das darf man auch nicht vergessen. Du wirst mit anderen Männern, anderen Insassen konfrontiert. Die hättest du dir nicht ausgesucht im freien Leben. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist 18 Jahre alt. Er ist 18 Jahre alt, wo er in das Gefängnis eintritt und er muss damit rechnen, dass er für mehrere Jahre ein Gefängnisinsassen wird bleiben.
Mhm. Die Zeit in dem vorzeitigen Vollzug im Bezirksgefängnis die vergeht und nach über einem Jahr, im Dezember 2017, kommt es dann zur ersten Gerichtsverhandlung. Was kommt dort raus?
Das Urteil vom Bezirksgericht Zürich ist nicht das Schlimmste, was er erwarten konnte, muss man sagen. Er hat ja alles eingestanden. Also, es ist keine grosse Überraschung, was rauskommt. Das Bezirksgericht spricht ihn wegen mehrfacher versuchter Tötung schuldig und verhängt eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren.
Was hat die Staatsanwaltschaft gefordert?
Die Staatsanwaltschaft hat 12 Jahre gefordert.
Mhm. Aber er kommt 9 Jahre raus, also 9 Jahre ins Gefängnis.
Ja, aber jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu. Und das war ja der Grund, warum der Tagesanzeiger nachher geschrieben hat, der Messerstecher traf auf milde Richter, weil das Bezirksgericht Zürich hat entschieden, dass man die Strafe zugunsten von einer Massnahme für junge Erwachsene sollte aufschieben.
Gut, und da müssen wir eine Klammer aufmachen. Eine Massnahme für junge Erwachsene. Ich habe das nicht gekannt. Was ist das?
Das kennt fast niemand, aber es ist eigentlich ein absolut sinnvolles Instrument. Wir haben jetzt schon ein paar Mal betont, dass der Luca Russo 18 Jahre alt war, als er die Messerstecherei begangen hat an der Street Parade. Wenn er nur ein paar Monate jünger gewesen wäre er unter das Jugendstrafrecht gefallen. Also dann wäre er nicht als ein erwachsener Straftäter behandelt worden. Das Jugendstrafrecht hat ganz ein anderes Ziel als das Erwachsenenstrafrecht. Er als Jugendstraftäter wäre in erster Linie nacherzogen worden. Das kann auch einen Gefängnisaufenthalt bedeuten. Eine reine Strafe gibt es im Jugendstrafrecht nur bis 4 Jahre. Das tun alle extrem bemängeln, aber man vergisst, dass man sogenannte Massnahmen könnte bis zum 25. Altersjahr aussprechen. Und das kann auch eingesperrt sein heissen. Aber wer als Jugendstraftäter bestraft wird oder eine Massnahme bekommt, bei dem geht es nur um eins. Unter allen Umständen eine Kriminalkarriere verhindern, ihn wieder auf den richtigen Weg bringen, ihn dazu bringen, dass er an sich schafft und pädagogisch ganz eng mit ihm zusammenarbeiten. Das ist der Fokus vom Jugendstrafrecht. Und dann haben wir das Erwachsenenstrafrecht, wo es eigentlich nur noch um 2 Sachen geht. Hart bestrafen, also wenn jemand etwas Schlimmes angestellt hat, hart bestrafen. Und wenn man Angst hat, die Person könnte immer noch gefährlich sein, auch nach einer harten Bestrafung, dann tun wir die Person noch so lange einsperren, bis wir das Gefühl haben, sie ist nicht mehr gefährlich. Und das machen wir nicht nur die Verwahrung. Das ist auch eine sogenannte Massnahme. Das kann auch die stationäre Massnahme sein, der sagt man die Kleinverwaltung. Und jetzt kommen wir zu dieser völlig unbekannten Massnahme für junge Erwachsene. Das ist wie so ein Bindeglied zwischen dem Jugendstrafrecht und dem Erwachsenenstrafrecht. Und dort hat man auch die Idee, ah, jetzt haben wir da einen jungen Täter. Dass die Massnahme für junge Erwachsene, die kann man aussprechen, wenn der Täter noch keine 25 Jahre alt ist. Und dort hat sich
ich bin nicht mehr jung.
Bist du nicht mehr jung? Bist du zu wenig jung?
Also, nein, ich werde
nicht mehr jung. Knapp nicht mehr reinkommen. Aber es ist wirklich eine unglaublich gute Idee vom schweizerischen Gesetzgeber, weil er gemerkt hat, da haben wir junge Straftäterinnen und Straftäter. Ist das sinnvoll, wenn man die genau gleichen behandelt wie ausgewachsene Kriminelle? Das heisst, ist es wirklich sinnvoll, wenn man die jungen Täter auch in Gefängnis steckt, wo sie mit lauter Schwerverbrechen zusammenkommen? Und da hat der schweizerische Gesetzgeber gefunden, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen da wie noch einen Mittelweg finden und die Möglichkeit geben, wenn eine junge Person eine schlimme Tat begeht und auch psychisch ein bisschen angeschlagen ist, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen aufzeigt, dann wollen wir diese Person anders behandeln, auch in eine andere Anstalt stecken und wie im Jugendstrafrecht auch in erster Linie probieren, dass da nicht eine Kriminalkarriere entsteht, sondern wir tun ganz eng mit diesen jungen Straftätern arbeiten. Das ist die Idee von dieser Massnahme für junge Erwachsene. Und das Bezirksgericht Zürich hat das ausgesprochen, hat gesehen, da haben wir einen Mann, der war 18, wo er die schlimme Tat verübt hat, mit dem müssen wir ganz speziell arbeiten, er solle die Massnahme für junge Erwachsene. Das war das Urteil vom Bezirksgericht Zürich.
Das klingt ja alles noch sehr sinnvoll, wie du jetzt erzählst. Wie hat der Luca Russo auf das Urteil reagiert?
Ja, das ist genau auch einer von diesen Momenten, wo er wahrscheinlich gerne rückgängig machen würde, wenn er in die Vergangenheit reisen könnte. Ich habe mit ihm oft darüber geredet und ich verstehe es bis heute nicht ganz, er vielleicht auch nicht. Aber der Luca Russo hat das Urteil vom Bezirksgericht Zürich nicht akzeptiert. Er hat auf zweierlei Sachen gehofft. Er hat erstens gehofft, dass die Strafe von 9 Jahren, dass die vielleicht noch ein bisschen oben runterkommen, dass es vielleicht in einer nächsten Instanz nur noch 6 oder 7 Jahre wäre. Und dann hat er den Eindruck gehabt, das läuft doch so gut in dem Bezirksgefängnis, Affoltern, ich mache meine Lehre, ich komme gut aus mit den Mitinsassen, ich habe es gut mit den Mitarbeitern, ich will jetzt doch nicht in eine andere Anstalt versetzt worden, wo ich da so intensiv muss an mir arbeiten, sozialpädagogisch und weiss der Himmel was. Und dann hat er plötzlich gefunden, nein, ich will die Massnahmen für junge Erwachsene nicht. Ich will erstens eine tiefere Strafe, und ich will die einfach absitzen können, wie ich das bisher mache, und dann ist Schluss und fertig.
Und Gefängnis will statt Massnahmen.
Ja, das sage ich viel, vor allem Männer, die ich treffe im Strafvollzug, weil die sagen, ja, wenn ich eine Strafe bekomme, dann weiss ich, am Tag X ist es fertig, da kann ich auslaufen, vorbei. Und bei einer Massnahme weiss man nie so recht, wenn die fertig ist. Und das gilt auch für die Massnahme für junge Erwachsene. Und der Luca Russo hat mir erzählt, er hat schon damals in seinen ersten Jahren im Gefängnis Horrorgeschichten gehört von anderen Insassen, was die Massnahmen betreffen. Also man hat ihm erzählt, ja, das kann dann verlängert werden und plötzlich heisst es, du bist schwer gestört und man muss noch länger mit dir arbeiten. Pass auf, heikel. Von dem hat er sich beeindrucken lassen und dann hat er wirklich auch darauf gehofft, dass es einfach noch eine mildere Strafe gibt. Und beides zusammen hat dazu geführt, dass er das Urteil vom Bezirksgericht Zürich, wo jetzt wirklich akzeptabel wäre, muss man sagen, an die nächste Instanz weitergezogen hat.
Also hat Horrorgeschichten gehört, die aber auch ja, einen wahren Kern haben. Also die Massnahme, die kann verlängert werden. Nicht unendlich. Ich bin nachschauen. Das ist Artikel 61 im Strafgesetzbuch, wo steht, die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. Also es wäre ein Szenario möglich gewesen, dass er nicht einfach nur 9 Jahre im Gefängnis wäre, sondern dass die Massnahme verlängert wird, bis er 30 wird. Und dann wäre sie spätestens fertig gewesen. Vor dem hat er Angst gehabt. Und du hast ja vorher gesagt, die Strafe wird aufgeschoben. Was heisst das? Das heisst, die kommt dann allenfalls noch drauf an?
Ja, das ist ein bisschen technisch. Aber die Idee ist, dass man dann wie zuerst mal die Massnahme absolviert. Und wie gesagt, das kann auch ein Einsperren heissen in einer geschlossenen Anstalt. Das kann im Gefängnis sehr ähnlich sein oder ist ja sehr ähnlich. Aber die Zeit wird natürlich angerechnet. Also wenn jetzt der Luca Russo, sage ich mal, zu diesen 9 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird und dann sitzt er 9 Jahre unter dem Regime von dieser Massnahme ab, dann hat er seine Strafe verbüßt. Dann ist die abgesessen. Wenn er jetzt nur 3 Jahre in der Massnahme gewesen wäre, dann könnte die Behörde sagen, jetzt muss er den Rest auch noch absitzen. Aber jeder Tag in einer Massnahme ist eigentlich ein Tag, wo man seine Strafe sühnt. Also, das ist ja nicht irgendetwas, wo man aus Freude und Plausch macht, sondern das wird angerechnet an dieser Strafe, wo man aufgepumpt bekommen hat.
Mhm. Um das auch noch schnell ansprechen, also das ist die Massnahme für junge Erwachsene, wo es auch ein bisschen das Oberdach gibt. Die Massnahme für Erwachsene, die ist dann oben offen und das ist eben die kleine Verwahrung, die man auch so nennt.
Genau, und dann, das hast du auch schon erwähnt, gibt es noch Verwahrung. Und das ist eben auch eine Massnahme. Das ist so ein bisschen Strafrechtslogik, wo nicht JuristInnen wahrscheinlich kaum können nachvollziehen, weil eigentlich ist es fast noch die schlimmste Strafe, wenn man verwahrt wird oder wenn man auch nur eine stationäre Massnahme bekommt. Aber der Hauptunterschied zu einer Freiheitsstrafe ist wirklich, dass das Ende unbestimmt ist. Es sind Open-End-Massnahmen und die alle Regeln in einem geschlossenen Vollzug. Also es gibt eigentlich keinen Unterschied zu einer Freiheitsstrafe.
Mhm. Das Urteil, wo wir jetzt darüber reden, das ist aber ja nicht rechtskräftig geworden. Es ist weitergezogen worden, auch Luca Russo hat es weitergezogen als Obergericht und dort ist die Massnahme nicht mehr verhängt worden. Wieso ist das eigentlich kein Thema mehr gewesen?
Es hat es niemand mehr wollen. Also der Staatsanwalt hat es von Anfang an nicht wollen. Der hat wirklich auf der harte Freiheitsstrafe für den Messerstecher verlangt. Und vom Obergericht hat neu auch der Luca Russo über seinen Verteidiger mitteilen lassen, er verzichte auf so eine Massnahme. Er will nicht, dass die verhängt werden, wegen diesen Ängsten, die wir vorher geschildert haben. Er hat eine mildere Freiheitsstrafe wollen. Aber keine Massnahmen mehr.
Mhm. Und hat er das bekommen, was er hat wollen?
Der Schuss ist ziemlich hinten raus, muss man wirklich sagen. Es war, glaube ich, ein riesen Frust gewesen für den Luca Russo. Aber das Obergericht hat härter geurteilt als noch das Bezirksgericht Zürich. Sie haben die Freiheitsstrafe um ein Jahr verlängert. Er ist neu zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden, ohne Massnahmen. Und ja, das ist die Strafe, wo er sich bis heute noch befindet.
Mhm. Also kein milder Richter mehr, wie beim ersten.
Der Dagi hat nichts mehr von einem milden Richter geschrieben. Wenn ich den Titel richtig in Erinnerung habe, hat er erwähnt, dass sich der junge Mann erstens mit dieser Berufung und zweitens mit dem Verzicht auf die Massnahmen für junge Erwachsene vermutlich keinen Gefallen gemacht hat.
Mhm. Sieht er das heute auch so? Bereut er den Weiterzug?
Das ist eine interessante Frage. Ich bin nicht so sicher. Er ist ziemlich entsetzt, dass die Strafe noch verlängert worden ist. Er hat darauf vertraut, auch auf die Analyse von seinem damaligen Verteidiger, dass ich ihm dann schon noch ein bisschen oben runter, die Strafe. Aber ich glaube, er ist heute noch im Zwiespalt, ob er noch immer anders wäre heute, ob es ihm besser ging, wenn er sich auf die Massnahmen für junge Erwachsene eingelassen hätte. Ich merke bei ihm generell eine riesige Angst und Skepsis, was das Thema Massnahmen betrifft. Also er kann die Frage nicht in aller Eindeutigkeit beantworten. Ja, das ist bis heute so geblieben.
Mhm. Heute ist er nicht mehr im Bezirksgefängnis. Er hat die Schreinerlehre nicht abgeschlossen, wo er dort angefangen hat. Er hadert mit seinem Schicksal. In der nächsten Folge reden wir über das. Wir reden auch darüber, wieso die aktuelle Gefängnispraxis nicht immer zur Resozialisierung beiträgt. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Für die nächste Folge müssen Sie ausnahmsweise nicht 2 Wochen warten, wie sonst einmal. Die ist schon da. Sie können also direkt weiterhören, am gleichen Ort, wo Sie auch diese Folge gefunden haben. Sie können uns auch erreichen. Wir freuen uns über Sprachnachrichten an 079 407 60 59. Die Nummer, die steht auch im Episodenbeschreibung. Mein Name ist Boisot. Wir freuen uns, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.